Bär. Hörgeschichten für Kinder.
Wie Schneemann Karl Gustav eine Tochter des Sommers traf. Von Ariane Grundis. Eine Sommer im Winter. An einem dritten Advent wurde Karl Gustav Kaltmann geboren. Wie alle Schneemänner bestand auch er aus drei dicken Schneekugeln, einer möhrenhaften Nase und kohlenschwarzen Augen. Zur Geburt hatte er einen schwarzen Zylinder geschenkt bekommen, der anfangs noch etwas groß auf seinem Kopf wirkte. Aber nun, da Karl mittlerweile schon 7 kräftig verschneite Tage alt war, passte der Hut gut. Karl Gustav Kaltmann war ein echter Schneemann. Keiner von der Sorte, den Kinder mit ihren Eltern bauen, sondern einer, den der Winter auf die Welt schickt. Es gibt Schneemänner, die sind eines Morgens einfach da. Man denkt, die Nachbarn hätten sie gebaut oder ein verliebter Klassenkamerad oder die Großeltern, die es nicht zugeben wollen. Das jedenfalls sind die echten Schneemänner. Am Tag stehen sie da und machen Beobachtungen. Ihre Aufgabe besteht nämlich nicht nur darin, die Kinder zu erfreuen und den Vögeln die Möglichkeit zu geben, sich auf sie zu setzen, sondern auch darin, dem Winter von den Vorkommnissen auf der Erde zu berichten. Der Winter selbst hat so viel zu tun, dass er nicht auf alles achten kann. Er muss die Teiche zufrieren lassen, den Schnee weiß machen und den Weihnachtsmann wecken, damit der rechtzeitig alle Geschenke beisammen hat. Und wenn ihm ein Schneemann berichtet, dass die Spatzen der Jakobistraße keine Brotkrümel mehr finden, dann macht es der Winter in der Jakobistraße ein bisschen wärmer, damit der zu dicke Schnee tauen kann und die Spatzen was zu futtern haben. Oder wenn ein Schneemann sagt, dass der freche Paul seiner Oma die Mütze mit einem Schneeball vom Kopf geworfen hat, dann macht der Winter die Pfütze, über die der freche Paul immer hinwegschlittert, eben ein bisschen glatter, damit Paul zur Strafe auf seinen Hosenboden fällt. Oder wenn der Schneemann jemanden weinen sieht, dann lässt der Winter ein paar besonders schön funkelnde Schneekristalle auf den Handrücken des Weinenden rieseln. Da Schneemänner nicht schlafen müssen, verbringen sie die Nächte in ihren Familien. Die Familien bestehen aus den Schneemännern, die im Umkreis von 150 Schritten geboren werden. Nachts treffen sie sich alle an einem geschützten Ort in der Nähe, hinter einem Holunderstrauch zum Beispiel. Dort trinken sie eiskalte Limonade und denken sich uralte Familiengeschichten aus. Oder sie erzählen von ihren lustigen und auch traurigen Beobachtungen des Tages, sodass sie gemeinsam darüber lachen und weinen können. Manchmal spielen sie Spiele und streiten sich wunderbar dabei, ganz so wie jede Menschenfamilie. Und auch wenn Schneemänner kalt sind, so können sie sich doch glühend heiß in Menschen verlieben. Das jedoch sollte nicht passieren, denn nicht wenige Schneemänner sind schon vor lauter Liebe zu einem Menschen zerschmolzen. Die Kaltmanns bestanden aus 4 Familienmitgliedern. Karl Gustav war der Jüngste. Die 2 Tage ältere Antonia wohnte gleich im Garten nebenan. Sie und Karl Gustav konnten sich auch am Tag sehen und oft zwinkerten sie sich zu. Ein paar Gärten weiter wohnte Lotte, die 1,5 Wochen alt und eine richtige Dame war. Ihre Nase war fein und schmal und sie trug ihren Hut etwas schräg. 50 Schritte von Lotte entfernt verbrachte Igor seine Tage. Schneemann Igor war schon 3 Wochen alt. Igor fragte sich, ob er hier überhaupt richtig sei und nicht vielleicht nach Alaska gehörte, wo Schneemänner ohne weiteres 30 Jahre alt werden können, denn dort taut der Schnee nie. Und wenn nicht der Sturm oder ein Schlitten den Schneemann umfegt, dann bleibt er einfach stehen. Igor war sich sicher, dass er aus alaskischem Schnee sei und als erster Schneemann einen Sommer erleben würde. An Sonntagen, ganz besonders am Sonntag vor dem Heiligen Abend, sind Kinder immer etwas wilder als sonst. Die Aufregung malt ihnen die Wangen rot. Sie johlen, während sie auf ihren Schlitten die Hügel hinabrasen. Für die vielen Schneebälle, die durch die Lüfte fliegen, gibt es kaum noch genügend Deckung. Wer sich nicht den ganzen Tag hinter einer Kastanie verstecken will, den wird früher oder später eine kalte Kugel treffen. Auf den Teichen schlagen Eishockeyschläger gegeneinander und besonders am 4. Advent, dem Sonntag vor Heiligabend, wenn die Kinder etwas wilder sind als sonst, gehen viele Schläger auch zu Bruch. Aber nicht nur Eishockeyschläger, auch Schlittenkufen brechen. Brillen zerspringen, wenn sie auf den zugefrorenen See fallen, und viele künstliche Schneemänner fallen im Gedränge zusammen. Wenn man übrigens versucht, seinen Finger in einen echten Schneemann hineinzubohren, wird man feststellen, dass echte Schneemänner nur oberflächlich aus Schnee und innen drin aus festem Eis bestehen. An diesem 4. Advent erfreute sich Karl Gustav Kaltmann an dem Trubel und hatte nicht vor, irgendeine Sache dem Winter zu petzen. Klar schoss der freche Paul der Oma wieder die Mütze vom Kopf, klar schummelte Inge beim Wettschlittern. Aber heute war der 4. Advent, da sollte ein Schneemann etwas nachsichtig sein. Und an diesem Tag machte Karl Gustav, inzwischen eine ganze Woche alt, eine denkwürdige Bekanntschaft. Ein Mädchen stand neben ihm, ohne sich dem winterlichen Treiben der anderen Kinder anzuschließen. Es stand nur da, in einer viel zu dünnen Jacke, und sah zu. Seine Augen schienen hell. Manchmal hielt es die Hand vor den Mund und kicherte. Wenn die anderen riefen, »Hey, komm mal her!« dann schüttelte es den Kopf und stellte sich noch näher an Karl Gustav heran, so nah, dass es ihn schon fast berührte. Immer wieder schielte Karl Gustav zu dem Mädchen hin. Auch am Nachmittag hatte es noch immer keinen Schneeball geformt oder sich schier unter die Füße geschnallt. Als es dunkel wurde, flogen nacheinander die Türen der beleuchteten Häuser auf. Es roch nach Plätzchen. Die Eltern riefen die Namen ihrer Kinder. Widerwillig und murrend setzten die sich in Bewegung. Es wurde stiller und leerer, und der Winter bedeckte die Fußspuren mit neuem Schnee. Zum Schluss stand nur noch das seltsame Mädchen da, wo es den ganzen Tag gestanden hatte. Es sagte, »Ich heiße übrigens Annegret Sommer.« Hatte es zu Karl gesprochen? Unmöglich. Warum sollte es? Es konnte nicht wissen, dass Karl Gustav verstand, was es sagte. »Und wer bist du?« fragte Annegret.
»Karl Gustav Kaltmann«, nuschelte Karl Gustav.
»Karl wie?«
»Karl Gustav Kaltmann«, wiederholte der Schneemann und sah hinüber zu seiner Schwester Antonia, die im Nachbargarten mit einem Dackel schimpfte, der sein Bein an ihr gehoben hatte. Den ganzen Tag schon ärgerte sie sich mit dem Dackel herum.
»Also, Karl Gustav Kaltmann«, sagte Annegret, »hab ziemlich kalte Füße bekommen und muss gehen. War nett, dich kennenzulernen.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte ihm einen Kuss ins Gesicht. An dieser Stelle wurde es augenblicklich sehr warm, und der Schnee dort verwandelte sich in Tropfen und tropfte auf die Erde.
»Oh«, sagte Annegret, »entschuldige, Karl Gustav. Bis morgen.«
Und dann lief sie davon. Gelber Zug auf Sonnenstrahlen. Es heißt, der Winter sei eine dunkle Jahreszeit. Immerhin muss man schon am Nachmittag um 4 oder 5 Uhr das Licht anknipsen. Zur Weihnachtszeit jedoch ist der Winter hell erleuchtet. An Gartenzäunen, Fensterbänken und Haustüren ranken Lichterketten. Auf den Tischen brennen Kerzen und am Tannenbaum glitzert das Lametta. Nun aber lag der Schnee grau im Mondlicht. Vorsichtig schlich sich Karl Gustav Kaltmann zu seiner Familie, die ihn hinter dem Holunderstrauch bereits erwartete. Kein Mensch würde jetzt mehr zur Tür herauskommen und feststellen, dass sein Schneemann im Vorgarten fehlte, denn es war schon spät und die Kinder längst in ihren Schlafanzügen. Dennoch türmt jeder Schneemann, bevor er sich zum Familientreffen aufmacht, zur Sicherheit einen kleinen Haufen Schnee an der Stelle auf, an der er für gewöhnlich steht. Falls nämlich doch noch jemand vorbeikommt, würde er denken, der Schneemann wäre zusammengefallen.
»Wo warst du denn so lange?« fragte Karl Gustavs Schwester Antonia ungeduldig, als er bei seiner Familie ankam.
»Ich bin noch ein bisschen durch die Straßen gegangen und habe in die Fenster geschaut«, antwortete Karl Gustav.
Fenster sind für Schneemänner so spannend wie Fernsehgeräte für Kinder. Hinter einem Fenster hatte Karl Gustav beobachtet, wie ein Vater zusammen mit dem Tannenbaum umgekippt war und seine beiden Söhne vor Schadenfreude in die Hände geklatscht hatten. In einer anderen Familie wurden Zimtsterne gebacken. Dampfwolken stiegen den Kindern in die Gesichter, als sie neugierig in den Backofen schauten, ob die Sterne schon fertig gebacken seien. Der freche Paul lieferte sich mit seiner Schwester eine Kissenschlacht, bis die Federn flogen. Und so hatte sich Karl Gustav beim vorweihnachtlichen Treiben wunderbar amüsiert. Antonia, die für eine Schneemann-Dame ausgesprochen ängstlich war, machte ihre schwarzen Augen kugelrund, als sie fragte: »Was denkst du denn, wer du bist? Du kannst doch nicht einfach durch die Straßen spazieren. Was, wenn dich jemand gesehen hätte?«
»Mich hat aber niemand gesehen«, widersprach Karl Gustav trotzig.
»Warum spazierst du überhaupt allein durch die Straßen?« fragte sein Bruder Igor. Karl Gustav begann von seiner denkwürdigen Begegnung zu erzählen, von dem Mädchen Annegret, das heute in einer dünnen Jacke neben ihm gestanden hatte. Dass Annegret sich die ganze Zeit gefreut hätte, ohne sich selbst auf einen Schlitten zu setzen oder einen Schneeball zu werfen, und zum Schluss hätte sie ihm sogar noch einen Kuss gegeben und gesagt, bis morgen.
»Ach, Karl«, seufzte Lotte, die älteste Schneemannschwester, und bewegte ihre schmale Möhrennase hin und her. »Du immer mit deinen Geschichten. Du hast zu viel Fantasie. Woher soll dieses Mädchen wissen, dass du es verstehen kannst?«
»Das ist es ja, wenn ich das nur wüsste.«
»Wenn es wirklich so wäre, wie du sagst«, meinte Antonia, »dann wird dich dieses Mädchen die nächsten Tage sicher nicht mehr besuchen kommen. Dann liegt es nämlich mit Husten und Fieber im Bett.«
»Aber du hast Annegret doch selbst gesehen. Sie stand den ganzen Tag neben mir.«
Antonia wohnte im Garten nebenan. Oft zwinkerte sie Karl Gustav zu und hob ihren Besen an, den sie in der Hand hielt, wie er zu jedem echten Schneemann gehört. Sie überlegte und schüttelte dann den Kopf. »Nein, ich erinnere mich nicht. Denn da war den ganzen Tag dieser Dackel, auf den ich Acht geben musste.« Karl Gustavs Familie glaubte ihm also nicht. Sie hielt ihn sowieso für leichtgläubig und erlaubte sich öfter einen Spaß, indem sie ihm Unsinn erzählte, nur um hinterher zu sagen, »Reingefallen, reingefallen!« Er würde Annegret schon wieder treffen und Igor, Lotte und Antonia beweisen, dass das Mädchen etwas Besonderes war. Das nahm Karl Gustav sich in dieser Nacht fest vor. Kaum, dass am Morgen die Glocke in der Nähe 8 Uhr schlug, waren die ersten Frühaufsteher schon in Mützen, Schals und Handschuhe gepackt und bereit, einen nächsten freien Tag im Schnee zu verbringen. Alle Schneemänner hatten wieder ihre festen Plätze in den Gärten eingenommen. Und es dauerte nicht lange, da sah Karl Gustav das Mädchen aus der Richtung der hohen Tanne auf sich zukommen. Annegrets blonder Pferdeschwanz schaukelte hin und her. Wieder trug sie keine Mütze, keine Handschuhe und auch keinen Schal. Sie winkte Karl Gustav zu. Die anderen Kinder mussten denken, sie wäre sonderbar, dass sie einen Schneemann begrüßte.
»Hallo«, flüsterte sie, als sie neben ihm stand, und klopfte ihm zur Begrüßung auf den Bauch. »Ich hab schon viel von euch Schneemännern gehört. Freut mich, euch kennenzulernen.«
»Wer bist du nur?« flüsterte Karl Gustav Kaltmann zurück.
»Annegret, eine Tochter des Sommers«, stellte sie sich erneut vor. Ihre Aufgabe im Sommer war es, die Haut der Menschen zu bräunen, aber ihr Traum war es, das zu tun, was ihre Schwester Luise tat. Luise Sommer sorgte dafür, dass das Eis in der Waffel nicht so schnell schmolz, damit man es genüsslich auflecken konnte. »Ich liebe Eis und alles, was kalt ist. Ich liebe den Winter. Oma Sommer hat mir so viel vom Winter erzählt«, sagte Annegret.
Konnte Karl Gustav glauben, was sie behauptete? Wenn sie eine Tochter des Sommers war, wie kam sie dann in den Winter? Er konnte ja auch nicht einfach in den Sommer laufen. Oder etwa doch?
»Wie kommst du hierher?« fragte er.
»Ach, das war eine abenteuerliche Reise.« Annegret kicherte und begann zu erzählen. Ihr Bruder Anton, der im Sommer dafür sorgte, dass der Himmel schön blau aussah, hatte von einem Menschen mit langem weißem Bart erzählt, der Wünsche erfüllte. Das sei der Herr Weihnachtsmann, hatte Oma Sommer behauptet. Da wollte Annegret endlich unbedingt in den Winter. Nur war es verboten, in den Winter zu fahren, weil auch die Kinder des Sommers ihre Aufgaben zu erledigen haben. Solange Annegret weg war, blieben die Menschen im Sommer blass. Sie hatte trotzdem ihren Rucksack gepackt, mit Erdbeeren und Waffeln mit Puderzucker, den sie mag, weil er wie Schnee aussieht. Dann hatte sie den gelben Zug am Hauptbahnhof genommen und sich unter der Sitzbank versteckt. Der gelbe Zug fährt auf den Sonnenstrahlen wie auf Schienen in die verschiedenen Jahreszeiten. Um vom Sommer in den Winter zu kommen, muss man auf die Rückseite der Sonne gelangen. Oft nämlich müssen Dinge vom Sommer in den Winter geliefert werden und umgekehrt. Zum Beispiel müssen vom Sommer manchmal Temperaturen in den Winter transportiert werden, damit es nicht zu kalt wird. Und der Winter liefert Eiswürfel, damit der Eistee auch schön kalt ist, oder er bringt kühlen Wind. Annegret war an der Winterstation ausgestiegen und ehe sie es sich versah, war sie an einem Eiszapfen in den Winter hineingerutscht. »Bitte erzähl es dem Winter nicht«, bat sie. »Ich bekomme Ärger und werde bestimmt sofort zurückgeschickt. Ich will doch aber erst noch den Winter kennenlernen. Hilfst du mir dabei? Hilfst du mir, den Weihnachtsmann zu finden?«
»Sicher«, sagte Karl Gustav Kaltmann. Nichts wollte er lieber.
Blumen, die an Scheiben wachsen. Da stand nun Annegret Sommer mitten im Winter neben einem echten Schneemann. Wie oft hatte sie davon geträumt, nicht nur den Weihnachtsmann zu finden, sondern auch einem echten Schneemann guten Tag zu sagen. Es war großartig. Wenn Karl Gustav Kaltmann etwas sagte, dann wehte Annegret ein kühler Luftzug entgegen, so als wenn ihr jemand zum Spaß ins Gesicht pustete. Annegret, die in den Sommer gehörte, kannte den Winter bisher nur aus Oma Sommers Erzählungen oder wenn einer der Menschen im Sommer Sehnsucht nach dem Winter bekam und sich an die kalte Jahreszeit erinnerte. Dann bekam Annegret große Ohren und einen Kopf voller Fragen. Weil aber Familienmitglieder des Sommers die Sprache der Menschen nur verstehen, nicht aber sprechen können, war Annegret ihre vielen Fragen über den Winter bisher nicht losgeworden. Nun stand sie hier, legte den Kopf in den Nacken und schaute in den Himmel, aus dem weiße Flocken auf ihr Gesicht rieselten. So fühlte sich der Winter an, kitzelnd und kühl. Sie fragte sich, wie der Winter diese weißen Flocken so wunderhübsch hinbekam. Sie kannte Sommerregen, der kam plötzlich und in dicken Tropfen, die in Pfützen platschten. In Sekundenschnelle waren die Pfützen da und beinahe ebenso schnell wieder getrocknet. Dafür war Annegrets Onkel Wilm verantwortlich. Er planschte zu gern wie ein verrückt gewordenes Huhn in seiner Badewanne. Und wenn er das tat, dann schwappte alles über und hin und her und es regnete. Aber wie der Winter wohl Schnee machte, der so weich und weiß, so zart und langsam war. Annegret stellte sich vor, wie des Winters Großmutter Zucker beim Kuchenbacken verschüttete. Entstand der Schnee so? Oder nieste jemand kräftig in ein Mehlhäufchen? Sie streckte die Zungenspitze heraus, um zu schmecken, nach was der Schnee schmeckte, aber sobald eine Flocke ihre Zunge berührte, verwandelte sie sich in einen Wassertropfen und schmeckte weder nach Zucker noch nach Mehl. Sie schmeckte nach nichts.
»Hey!«
Annegret drehte sich um. Vor ihr stand ein Mädchen, das es fast schaffte, mit den Mundwinkeln die Ohren zu berühren. So sehr grinste es.
»Frierst du nicht?«
fragte es. »Frieren? Was sollte das sein?« Annegret versuchte, sich zu erinnern. »Ja, Oma hatte davon erzählt, dass sich im Winter manchmal die Haare am Körper aufstellen und die Zähne aufeinander klappern. Annegret hatte sich damals sehr darüber amüsiert. Der Winter ließ sich wirklich lustige Dinge einfallen. Frieren, was immer das sein mochte, gab es im Sommer jedenfalls nicht. Annegret zuckte die Schultern.
»Ich bin Elisa«,
stellte sich das Mädchen vor. Leider war Elisa ein Menschenmädchen und konnte Annegret daher nicht verstehen. Das schien sie aber nicht zu stören. Elisa nahm ihre Kopfhörer von den Ohren und setzte sie Annegret auf. Es ertönte keine Musik aus den Kopfhörern. Dafür wurde es an den Ohren kuschelig warm. »Kommst du mit Schlittschuh laufen?« fragte Elisa und zeigte auf die Schuhe, die über ihrer Schulter hingen. Seltsame Schuhe waren das. Unten dran klebten silberne Schienen. Annegret nickte.
Schlittschuhlaufen, das klang toll. Das wollte sie unbedingt machen. Elisa schnappte sich ihre Hand, zog sie vom Schneemann weg und hinter sich her bis zum Teich. Dort angekommen half Elisa Annegret, diese komischen Schuhe anzuziehen. Schuhe mit Rädern kannte Annegret. Als Tochter des Sommers konnte sie ausgezeichnet Rollschuh laufen. Kaum hatte sie Elisas Schuhe an, wurde sie auf den Teich geschoben. Während Annegret sich wunderte, dass sie auf dem Wasser stehen blieb, nicht nass wurde und nicht unterging, rutschten ihre Beine auseinander und plötzlich saß sie im Spagat. Die anderen Kinder lachten und klatschten. Annegret zog ihre Beine wieder zueinander und siehe da, sie begann sich zu drehen. Schneller, immer schneller. Die Kinder johlten und Annegret konnte nicht aufhören zu lachen. »Schaut, wie sie Pirouetten drehen kann«, riefen die Kinder. Annegret glitt über das Eis, vorwärts, rückwärts, einmal um sich herum. So also fühlte sich Rollschuhlaufen im Winter an. Von seinem Platz im Garten aus hatte Schneemann Karl Gustav Kaltmann den Teich schräg hinter dem Haus sehr gut im Blick. Als Annegret zu ihm zurückkehrte, erklärte er ihr, »Du bist auf Kufen gelaufen.« Annegret ließ sich fallen, weil sie vom Auf-Kufen-Laufen erschöpft war und weil sie plötzlich so eine Lust bekam, im weichen Schnee zu liegen. Der sah gemütlich aus. Er duftete nicht nach Honig und Blumen, wie sie es kannte, sondern nach Schornsteinrauch, Zimt und Anis. Es ist falsch, wenn die Leute sagen, Kälte würde nach nichts riechen. Kälte hat einen besonderen Geruch, einen besonders schönen. Beim Atmen flogen Wolken aus Annegrets Mund. Dabei konnte sie gar keine Wolken machen. Sie konnte im Sommer die Haut der Menschen bräunen. Wolken im Sommer machte Tante Alida, aber nicht, indem sie sie aus dem Mund fliegen ließ, sondern indem sie in Kisten nach Erinnerungsstücken kramte. Das tat sie gern. Dann fand sie zum Beispiel alte Mäntel und klopfte ihnen den Staub ab. So entstehen Sommerwolken. Annegret konnte nicht lange im Schnee liegen bleiben, dazu war sie zu aufgeregt. Aber was war das? Als sie aufgestanden war, lag sie noch immer da. Jedenfalls sah es so aus. Kopf, Rücken, Arme, Beine, alles war liegen geblieben. Nur da, wo ihre Hände lagen, war der Schnee schon zu kleinen Pfützen geschmolzen. »Etwas von einem bleibt im Winter überall da, wo man gewesen ist. So lange, bis neuer Schnee einen wieder zudeckt«, erklärte Karl Gustav. »Was der Schnee wohl alles unter sich versteckt?«, überlegte Annegret. »Man musste ja gar nicht aufräumen«, stellte sie begeistert fest. Im Sommer versuchte sie manchmal, etwas unter den Teppich zu schieben, wenn sie keine Lust hatte, es wegzufegen. Hier musste man einfach nur schlafen und am nächsten Morgen war alles wieder sauber. Sauber, blütenrein, schneeweiß. »Und Blumen? Habt ihr gar keine Blumen?« Sofort, als sie in den Winter hineingerutscht war, war Annegret aufgefallen, dass bunte Farbtupfer fehlten. Nirgends gelbe Butterblumen oder rote Rosen, die sie gern hatte. Blumen liebte sie fast so sehr wie Schnee. »Natürlich haben wir Blumen«, behauptete Karl Gustav. »Geh und schau an die Fenster, überall Eisblumen.« Annegret ging hinüber zum Kiosk, wo sich die Kinder Schokoriegel kauften, und schaute an die Scheiben. »Tatsächlich. Die Blumen wuchsen an den Scheiben. Wunderschöne Blümchen klebten daran. Doch wenn Annegret sie mit dem Finger berührte, verschwanden sie augenblicklich. Sie wünschte, sie könnte einen Strauß Eisblumen pflücken. Den würde sie dem Weihnachtsmann mitbringen. Karl Gustav hatte ihr versprochen, bei der Suche nach dem Weihnachtsmann zu helfen. Morgen wollten sie anfangen. Nur ein Wunsch fehlte ihr noch. Und heute? Heute lief Annegret wie an den Tagen zuvor in Richtung der Hohen Tanne fort. Und Karl Gustav fühlte sich fürchterlich müde. Dabei war es doch Annegret, die Tochter des Sommers gewesen, die heute so viel Winter erlebt hatte. Ein Schneepaket für Oma Sommer. Schneemann Karl Gustav Kaltmann und Annegret, eine Tochter des Sommers,
kannten sich heute bereits den vierten Tag. Schon den ganzen Morgen hatte Karl Gustav nach Annegret Ausschau gehalten, und als er für einen Moment dachte, vielleicht würde sie nie wiederkommen, war ihm, als pieke jemand mit einem Eiszapfen in sein Herz. Doch gleich darauf kam sie wieder auf ihn zu, wie immer fröhlich und viel zu leicht bekleidet. Sie winkte und auch ihr blonder Zopf schien zu winken. Dann öffnete sie ihre Arme und rannte los, direkt auf Karl Gustav zu. Kurz bevor sie ihn in die Arme schließen konnte, blieb sie abrupt stehen und sagte, »Wahrscheinlich bin ich zu sommerlich für dich.« Zu gern hätte Karl Gustav seine neue Freundin fest an sich gedrückt, aber womöglich hatte sie recht. Immerhin war sie eine Sommer, und wenn sich eine Sommer und ein Schneemann in die Arme nahmen, wurde aus dem Schneemann vielleicht schnell eine Pfütze? Er schmolz ja schon wie verrückt, wenn sie ihm nur ein Küsschen gab. »Ach, Karl Gustav«, Annegret legte beide Hände über ihr Herz, »ich liebe den Winter so sehr. Weiß ist meine Lieblingsfarbe. Man kann toben, ohne gleich zu schwitzen. Ich wünschte, ich könnte allen Sommers beweisen, wie herrlich der Winter ist.«
»Bring ihnen doch ein großes Paket Schnee mit«, schlug Karl vor.
»Ja«, rief Annegret und fasste mit den Händen in den Schnee. Doch während die anderen Kinder ihre Hände damit vollpackten und Kugeln daraus formten, um sie sich gegenseitig an die Jacken zu werfen, verwandelte sich der Schnee in Annegrets Händen sofort in Wasser und tropfte zwischen ihren Fingern hindurch. Und dazu tropften nun auch ein paar Tränen. »Ich schätze, wir Sommers können keinen Schnee festhalten«, seufzte Annegret. Betrübt schaute Karl Gustav auf sie hinunter. Da wirbelten plötzlich die Flocken vor seinen Füßen auf. Er hatte ein ungutes Gefühl, denn wenn der Winter höchstpersönlich vorbeikam, dann war es in etwa so, wie wenn man zum Schuldirektor gerufen wird, und das bedeutet meistens nichts Gutes.
»Guten Tag, Karl Gustav Kaltmann«, brauste der Winter. »Guten Tag, was verschafft mir die Ehre?« bibberte Karl Gustav. Hatte er etwas falsch gemacht? Etwas übersehen? Nicht aufgepasst? Seine Aufgaben vernachlässigt? »Wen hast du denn da neuerdings ständig zu Besuch?« rauschte der Winter.
»Das ist Annegret. Darf ich vorstellen?«
»Mit wem redest du?«
Annegret schaute auf.
»Mit niemandem«, sagte Karl Gustav und war überrascht. Offensichtlich konnten Töchter des Sommers den Winter zwar lieben, aber nicht hören. Der Winter lachte. »Mit niemandem, sagst du? Ich soll ein Niemand sein? Alles bin ich hier. Was ist das für ein komisches Mädchen?«
»Komisch?« fragte Karl Gustav scheinheilig. Wenn der Winter herausfand, dass sich hier eine Sommer aufhielt, dann würde es klirrenden Ärger geben.
»Karl Gustav Kaltmann«, jetzt wurde der Winter streng, »lüg mich nicht an. Wer ist dieses Mädchen? Es trägt weder Schuhe, noch Handschuhe, noch Mütze, das bereits seit 3 Tagen. Es niest nicht und hustet nicht. Und wenn es meinen Schnee anfasst, dann wird er sofort zu Wasser. Es ist deine Pflicht, mir von seltsamen Vorkommnissen zu berichten.«
Karl Gustav überlegte. Nein, er konnte Annegret nicht verraten. So lange nicht, bis sie einen Plan hatten, wie sie Schnee in den Sommer bringen konnte. Karl Gustav zuckte mit den Schultern.
»Ich komme wieder«, drohte der Winter, und dann zog er erst einmal weiter. Zum Glück hatte er immer so viel um die Ohren.
»Vielen Dank, dass du mich nicht verraten hast. Du bist ein echter Freund«, sagte Annegret.
»Hier war doch niemand«, erwiderte Karl Gustav,
aber er sah in Annegrets Augen, dass sie wusste, dass er schwindelte. Also sagte er schnell,
»Ich habe eine Idee, eine wirklich gute.«
Annegret atmete tief ein. Was konnte Karl für eine wirklich gute Idee haben, wenn sie ihrer Familie nicht zeigen konnte, weshalb sie fortgelaufen war und was sie im Herzen trug? Schnee trug sie im Herzen. Und vielleicht mochte ihre Familie den Schnee auch so gern und würde nicht böse sein, dass sie fortgelaufen war. Und vielleicht würde der Schnee, wenn sie ihn auf Oma Sommers Wange legte, sogar Omas Zahnschmerzen heilen können. Aber es war nun mal nicht möglich, Schnee mitzunehmen.
»Wir müssen nun endlich den Weihnachtsmann finden, und dann wünschen wir uns einfach beide, dass du ein Schneepaket mit in den Sommer nehmen kannst. Wenn wir zu zweit sind und der Wunsch also doppelt stark ist,
dann muss er ihn uns auch erfüllen.
Karl Gustav Kaltmann hatte bisher keinen Wunsch an den Weihnachtsmann gehabt. Er war ein Schneemann und hatte immer alles gehabt, was er brauchte.
Ja, Annegret sprang auf wie von einer Mücke gestochen. Was für eine tolle Idee.
Und da legte sie sich doch an Karl Gustavs Brust, obwohl nur für eine Sekunde. Dennoch nahm er sogleich 2 Kilogramm ab.
»Wir wünschen uns ein riesengroßes Schneepaket. Lass uns endlich den Weihnachtsmann finden«, rief sie.
»Morgen«, sagte Karl Gustav, »morgen fangen wir wirklich an, ihn zu suchen. Ich werde heute Abend meine Familie fragen, wo der Weihnachtsmann wohnt. Mein Bruder Igor weiß ziemlich viel.«
Annegret erhielt ihr Sonnenlächeln zurück und verbrachte den Rest des Tages mit den anderen Kindern. Nur bei den Schneeballschlachten konnte sie nicht mitmachen. Dass sie kein Wort sagte, daran hatten sich die Kinder längst gewöhnt. Viel wichtiger war der Spaß, den Annegret hatte. Freude ist nämlich ansteckend, und jeder ist gern in der Nähe von jemandem, der so viel Freude empfindet wie Annegret. Als Karl Gustav am Abend seine Familie hinter dem Holunderstrauch traf, hatte er ein mulmiges Gefühl. Seine Schwester Antonia war schon die beiden Abende zuvor ein bisschen zickig gewesen. War sie eifersüchtig auf Annegret? Lotte wackelte nur mit ihrem schmalen Näschen, als nehme sie den kleinen Bruder nicht richtig ernst. Und Igor, der Älteste, warnte Karl Gustav wieder, dass Schneemänner nicht in der Nähe eines Mädchens sein sollten, das so viel Wärme ausstrahlte.
»Hm«, sagte Karl Gustav nur und fragte dann, ob einer von ihnen wüsste, wo der Weihnachtsmann wohnte.
Alle schüttelten die Köpfe.
»Pf«, machte Antonia.
»Frag den Winter«, schlug Igor vor.
»Der Winter will doch immer alles wissen. Man kann ja nicht mal ein klitzekleines Geheimnis haben«, sagte Karl Gustav.
»Hast du ihm etwa noch nicht von deiner Annegret erzählt?«, fragte Lotte.
»Pf«, machte jetzt Karl Gustav.
»Hast du oder hast du nicht?«
»Lass mich in Ruhe. Was habt ihr bloß gegen Annegret?«
»Karl?«
Jetzt hielt Lotte ihre Nase still.
»Du musst dem Winter von ihr erzählen. Wenn er herausfindet, dass hier eine Tochter des Sommers herumläuft und wir es ihm nicht gesagt haben, dann wird es großen Ärger geben.«
Antonia schüttelte den Kopf.
»Ich darf gar nicht daran denken. Ich werde es ihm sofort morgen erzählen.«
Aber weil sie Karl Gustav sehr lieb hatte, sagte sie noch,
»Nun, übermorgen. Übermorgen werde ich es ihm sagen.«
Wunsch an den Weihnachtsmann. Kann man einen Weihnachtsmann besuchen, so wie man Freunde besucht, einen Tee mit ihm trinken, Kekse essen? Das fragte Annegret Sommer ihren neuen Freund, den Schneemann Karl Gustav Kaltmann. Aber woher sollte Karl Gustav das wissen? Er kannte den Weihnachtsmann ja selber noch nicht persönlich, und den Winter konnte er nicht fragen. Der Winter durfte nicht wissen, dass sich eine Tochter des Sommers in ihn hineingeschmuggelt hatte, die erst wieder gehen wollte, wenn sie eine Möglichkeit gefunden hatte, ein Schneepaket mit in den Sommer zu nehmen. Mit dem wollte sie gerne Oma Sommers Zahnschmerzen lindern und ihrer Familie zeigen, was sie so wunderschön fand und warum sie überhaupt weggelaufen war. Weder der Schneemann noch Annegret konnten die Kinder nach der Adresse des Weihnachtsmannes fragen. Ein sprechender Schneemann hätte den Kindern Angst eingejagt, und Annegret konnte die Menschensprache nur verstehen, jedoch nicht sprechen. Während Annegret und Karl angestrengt an ihren Wunsch und den Weihnachtsmann dachten, stand plötzlich ein Mann in einer dicken blauen Jacke und einer Pudelmütze vor ihnen. Die beiden hatten ihn gar nicht kommen bemerkt.
»Es ist ungewöhnlich, dass ein Schneemann einen Wunsch hat«, sagte er mit einer tiefen, brummigen Stimme und sah dabei Karl Gustav fest in die Augen.
Karl Gustav traute sich nichts zu sagen.
»Hallo«, sagte Annegret und zog den Mann etwas an der Jacke. »Können Sie mich verstehen?«
»Ja, mein Kind, ich kann dich gut hören.
Ich bin zwar alt, aber auf meine Ohren kann ich mich verlassen.
Wer bist du?
Der Weihnachtsmann.
Das kann gar nicht sein, sagte Annegret brüsk zu Karl Gustav. Mein Bruder Anton hat gesagt, der Weihnachtsmann hat einen schönen langen weißen Bart. Der Mann ja hat gar keinen Bart und noch dazu eine Brille. Hätte der Weihnachtsmann eine Brille, hätte Anton sicher nicht vergessen, es mir zu erzählen. Also hör mal, kleines Fräulein, sagte der Mann, ich hab wirklich viel zu tun.
Tja, wir halten sie nicht auf. Annegret zuckte die Schultern.
Annegret, flüsterte Karl Gustav, immerhin kann er dich verstehen, und wenn es doch der Herr Weihnachts...
Niemals, unterbrach Annegret bestimmt, stellte sich breitbeinig hin und verschränkte die Arme vor der Brust. Der Mann, dessen Bauch sich weit nach außen wölbte, stützte die Hände in die Hüften. Er sah ratlos aus, als er sagte,
»Ich habe keine Zeit für Kinkerlitzchen.«
»Wo ist denn Ihr Bart?« fragte Karl Gustav zögerlich.
»Er hat keinen, das siehst du doch. Außerdem trägt der Weihnachtsmann rot«, sagte Annegret. Da erklärte der Weihnachtsmann, dass er sehr wohl einen Bart hätte und dass dieser zusammen mit seiner roten Jacke, seinem Gürtel und seiner roten Hose zu Hause auf dem Kleiderbügel hinge. Er schob seine Brille höher auf die Nase und erklärte, dass er außer am 24. Dezember nicht als Weihnachtsmann verkleidet herumlaufen könne, weil ihm dann alle Kinder am Rockzipfel klebten und er wolle sich ja unbeobachtet umschauen können.
»Es gibt nämlich ganz schöne Schlitzohren. Manche sind gemein zu ihren Eltern oder zu anderen Kindern und haben nicht verdient, dass ich ihnen Wünsche erfülle und Geschenke mache«, sagte er.
Der Weihnachtsmann verkleidete sich als Weihnachtsmann? Annegret wurde nun doch nachdenklich. Auwei, wenn das der Weihnachtsmann war, dann war sie ganz schön frech zu ihm gewesen und er würde ihr niemals ein Schneepaket schenken. Woher sollte sie das alles wissen, dass sich der Weihnachtsmann verkleidete und so? Im Sommer gab es weder Osterhasen noch Nikoläuse noch Weihnachtsmänner. Nun sagte der Weihnachtsmann, dass er Schneemännerwünsche immer gern persönlich bespreche, weil es ungewöhnlich sei, dass sich Schneemänner etwas wünschten. Doch weil sie ihre Aufgaben immer zur vollsten Zufriedenheit erledigten, jedenfalls die meisten und jedenfalls Karl Gustav, sollte es kein Problem sein, auch ihnen mal einen Wunsch zu erfüllen.
»Und wer hat dir verraten, dass ich einen Wunsch habe?«
erkundigte sich Karl Gustav.
»Pah, mir braucht doch niemand etwas zu verraten. Ich bin der einzige Weihnachtsmann. Und warum bin ich Weihnachtsmann? Weil ich Wünsche erspüre und Wünsche erfüllen kann. Sonst könnte ja ein jeder Weihnachtsmann sein.«
Als nun alle Missverständnisse geklärt waren und Annegret etwas beschämt zu Boden schielte und sich kaum noch traute, den Weihnachtsmann anzusehen, fragte er, warum sich nun ausgerechnet ein Schneemann ein Schneepaket wünschte. Karl Gustav überlegte, was er antworten sollte. Wenn er nur wüsste, ob es zulässig wäre, sich etwas für jemand anderen zu wünschen. Aber egal, was er sich ausdachte, alles würde merkwürdig klingen.
»Es ist nicht für mich«, sondern für Annegret, sagte er daher ehrlich und schaute zur Tochter des Sommers.
Annegret dachte gerade darüber nach, wie sie ihrer Oma erklären sollte, dass sie so frech zum Weihnachtsmann gewesen war.
»Ist es ein Problem, wenn es nicht für mich ist?«
Karl Gustav kräuselte fragend die Stirn, so dass sein Zylinder etwas nach unten rutschte. Der Weihnachtsmann schüttelte den Kopf.
»Im Prinzip nicht. Wozu wünschst du dir ein Schneepaket?«
Er legte seine große Hand auf Annegrets Kopf.
»Ich will es mitnehmen«, erwiderte das Mädchen.
»Na, dann schaufel dir doch Schnee in einen Karton und binde eine Schleife drum. Schon hast du eins.«
Wenn das so einfach wäre. Annegret zögerte einen Augenblick und dann beichtete sie ihr Weglaufen aus dem Sommer. Wenn der Weihnachtsmann ihr nicht helfen könnte, könnte ihr niemand helfen. Dann müsste sie sowieso ohne Schnee zurück. Der Weihnachtsmann schmunzelte. Offenbar mochte er die kleine, freche Sommertochter. Wie konnte er nicht, so wie sie strahlte. Aber ihren Wunsch, den konnte er ihr trotzdem nicht erfüllen.
»Ich bin ein Weihnachtsmann und kein Zauberer. Auch ich kann keinen Schnee machen, der nicht schmilzt. Ich kann einen Sack Orangenmarzipan und Nüsse tragen und Spielsachen verschenken, aber keinen unschmelzbaren Schnee zaubern.«
Damit holte der Weihnachtsmann ein paar dicke Fäustlinge aus seiner Manteltasche und gab es Annegret.
»Handschuhe«, sagte sie überglücklich und schob ihre Hände hinein. Es war so warm und schön in ihren ersten eigenen Handschuhen.
Vor Freude legte sie den Kopf an den dicken Bauch des Weihnachtsmannes. Doch der hatte wenig Zeit und musste nun weiter. Karl Gustav sah bedrückt zu Annegret. Nach der Freude über die Handschuhe würde sie gleich sehr traurig werden, weil sie noch immer kein Schneepaket hatte. Und da kam ihm wieder eine Idee. Wenn Annegret in den Winter gehen konnte, dann konnte er doch auch in den Sommer, wenigstens für einen Moment, bis er zerschmolzen war.
»Wie das wohl ist im Sommer, da, wo Annegret wohnt?« fragte er sich. Und Karl Gustav Kaltmann beschloss, Annegret in den Sommer zu begleiten, damit ihre Familie einen echten Schneemann aus Schnee und Eis kennenlernen konnte und er einen echten Sommer mit Mücken und Blumenwiesen. Wenigstens für einen Moment.
Hagelkörner auf dem Zylinder. Ganz wahrhaftig war der Weihnachtsmann gestern vorbeigekommen, und trotzdem war Annegret Sommers Wunsch nach einem Schneepaket noch nicht erfüllt worden. Sie hätte so gerne Schnee mitgenommen, wenn sie zurück in den Sommer reiste, dorthin, von wo sie vor ein paar Tagen hergekommen war. Im Sommer hätte sie ihren Freunden und der Familie die weißen Flocken zeigen wollen, um zu beweisen, dass der Winter wunderbar war. Nun saß Annegret traurig neben ihrem Freund, dem Schneemann Karl Gustav Kaltmann, und dachte darüber nach, wie sie ihrer Familie erklären sollte, warum sie weggelaufen war. Karl Gustav hatte ihr noch nicht erzählt, dass seine Schwester Antonia dem Winter heute Annegrets geheimen Aufenthalt verraten wollte. Der Schneemann-Familie, vor allem Antonia Kaltmann, war die Freundschaft zwischen Karl Gustav und Annegret nämlich alles andere als recht. Sie waren der Meinung, dass man nichts vor dem Winter verbergen solle und dass Annegrets warmherzige Ausstrahlung für einen Schneemann zu gefährlich sei. Karl Gustav selbst fand, dass ihn das warme Gefühl um sein Herz glücklich machte. Er hatte es so gern, wenn sie morgens von der hohen Tanne herüberkam, unter der sie schlief, weil es so schön war, wenn ein Spatz darauf hüpfte und der Schnee leise herunterrieselte. Wenn sie zu ihm kam und ihm von ihrer Welt erzählte, vom Sommer, wie die Sonnenstrahlen nackte Bäuche kitzelten, wie schön die Vögel singen könnten, wie man sich auf Wasser legte und sich treiben ließ. Honigduft musste etwas Herrliches sein und bunte Blumen, die auf grünen Wiesen wuchsen, erst recht. Karl Gustav würde Blumen pflücken und den bunten Strauß Annegrets Oma schenken. Zu gern würde er Oma Sommer mit dem weißen Dutt kennenlernen. Annegret erzählte, dass sie strickte und gern spann und dann ihre Fäden über die Felder hing und dabei Nebel ausatmete. Altweibersommer nannten das die Menschen.
»Wenn Annegret im Winter nicht erfriert, dann schmelze ich vielleicht auch nicht«, dachte der Schneemann.
Er stellte sich vor, wie er sich mit seinem Zylinder kühle Luft zufächelte. Annegret konnte sich etwas im Winter anziehen, aber ein Schneemann hatte außer seinem Zylinder nichts auszuziehen.
»Du wirst schnell eine Wasserpfütze werden«, meinte der Rest der Familie Kaltmann. »Dann hast du gar nichts vom Sommer gesehen, und uns hast du im Winter gefehlt.«
Aber all das half nichts. Karl Gustav hatte sich in seinen kalten Kopf gesetzt, Annegret zu begleiten. Was sie wohl davon halten würde?
»Hey«, sagte er nun, »ich habe einen neuen Vorschlag.«
Annegret schaute auf, aber sie war sich sicher, wenn der Weihnachtsmann ihr nicht helfen konnte, dann konnte ihr niemand helfen.
»Ich komme mit dir in den Sommer. Ich bin dick genug, um auch im Sommer eine Weile Schnee und Eis zu bleiben. Dann kann Oma Sommer ihre Wange an mich legen und ihre Zahnschmerzen kühlen, während sie mir ihre Geschichten erzählt. Und alle dürfen mich mal anfassen und fühlen, wie kalt ich außen bin.«
Annegret schlug das Herz höher. »Ja, das ist eine Möglichkeit«, dachte sie. Aber dann fiel ihr sogleich ein,
wie aller Schnee, den sie in die Hand nahm, sofort zu Wasser wurde.
»Nein«, schüttelte sie den Kopf, »du würdest doch sofort sterben, wenn dich die Sommerfamilie berührt.
Schau, wie dick ich bin. Ich werde dich begleiten und den Sommer sehen. Und der Sommer wird mich sehen, wenn auch nur für einen Augenblick. Sonst wird der Sommer außer dir nie erfahren, was Schnee ist. Es ist immer wichtig zu wissen, was es alles gibt, dass es nicht nur Wärme gibt, sondern auch Kälte. Kalte Schneemänner wie mich.«
»Meinst du?« Annegret hatte es ja auch riskiert, woanders hinzureisen, und es war ihr nichts passiert. Sie hätte auch erfrieren können, aber sie war es nicht. Nur weil noch nie ein Schneemann im Sommer war, hieß das nicht, dass es keine Schneemänner im Sommer geben könnte. Vielleicht hatte sich nur noch keiner getraut, es auszuprobieren. Da wurde es plötzlich dunkel. Der Himmel violett. Die Kinder rundum sahen erschrocken auf. Sie nahmen ihre Pucks und Schläger, Gleitschuhe und Skistöcke, alles, was sie tragen konnten, und liefen in die Häuser. Dann sah man sie, wie sie sich dort die Nasen an den Scheiben platt drücken. Es sah nach Hagel aus. Karl Gustav machte sich Sorgen. Er hatte ja einen Zylinder auf dem Kopf. Aber Annegret?
»Lauf! Schnell! Stell dich unter die Tanne! Los! Lauf!« rief er.
»Warum?« fragte Annegret und hatte nicht vor, sich jetzt unter einen Baum zu stellen, wo der Himmel doch gerade so schön violett aussah.
»Weil es gleich hageln wird. Große Eiskörner fallen vom Himmel.«
»Au, wie schön! Eiskörner! Bestimmt liebe ich Eiskörner.
Aber nicht, wenn sie dir auf den Kopf fallen. Lauf schnell unter die Tanne!«
Doch Annegret wollte nicht gehen. Gerade rechtzeitig, bevor die ersten Körner niederprasselten, setzte Karl Gustav ihr seinen Zylinder auf. Das war riskant, denn was würde passieren, wenn jemand sah, wie ein Schneemann seinen Zylinder eigenhändig abnahm? Die Körner prasselten und hüpften auf dem Zylinder, und Annegret jauchzte vor Freude. Karl Gustavs Kopf war zum Glück auch aus Eis, so tat es zwar ein bisschen weh, aber es war nicht schlimmer als die Kopfnüsse, die ihm Antonia manchmal gab. Dann wirbelte der Schnee auf und der Winter rief: »Karl Gustav Kaltmann, du hast mich enttäuscht. Du hast gelogen.«
»Aber, lieber Winter, ich«,
stammelte Karl Gustav.
»Du willst ein echter Schneemann sein? Echte Schneemänner lügen nicht. Aber es ist doch nur, weil...«
»Weil eine Rotznase aus dem Sommer in den Winter spaziert und dich um ihren kleinen Sommerfinger wickelt?« Antonia hatte dem Winter also wirklich von Annegret Sommer erzählt. Was sollte Karl Gustav nun tun? Er hatte gelogen, das stimmte. Aber nur, weil er Annegret helfen wollte. Immerhin war Annegret seine Freundin. »Sie muss morgen abreisen«, bestimmte der Winter. »Und für dich werde ich mir eine Strafe ausdenken.«
»Du brauchst dir keine Strafe auszudenken. Ich werde nämlich mitreisen«, erwiderte Karl Gustav mutig. »Du bleibst hier. Du gehörst in den Winter«, brüllte der Winter.
Karl schaute zu Annegret, die das erste Mal ängstlich den Mund offen stehen ließ. Karl Gustav Kaltmann war ein Schneemann, und er hatte seine Aufgaben. Aber diese Aufgaben bestimmte jemand anderes. Und er wollte selbst bestimmen, was er zu tun oder zu lassen hatte. Niemand, nicht Antonia und auch nicht der Winter, sollte ihn davon abbringen. »Wenn dieses Mädchen morgen Abend noch hier ist, dann werde ich es verbannen. Und von mir verbannt zu werden, ist keine schöne Angelegenheit. Verlasst euch drauf.« Damit verschwand der Winter. Der Himmel wurde heller. Die Kinder kamen wieder aus den Häusern, sie nahmen die Hagelkörner in die Hände wie Murmeln und staunten. Annegret setzte dem Schneemann den Zylinder wieder auf.
»Und nun?« »Nun werden wir zusammen in den Sommer reisen«, sagte Karl Gustav Kaltmann.
Und sein Bauch kribbelte, als würden noch immer Hagelkörner darauf prasseln. Vom Winter in den Sommer.
Als ich die Schneemann-Familie Kaltmann am Abend hinter dem Holunderbeerstrauch traf, hatte Karl Gustav vor, sich zu verabschieden. Am nächsten Tag wollte er mit Annegret, einer Tochter des Sommers, in die warme Jahreszeit reisen. Das war ungewöhnlich und sicher nicht ungefährlich für einen Schneemann. Aber Karl hatte sich fest vorgenommen, sich nicht von diesem Vorhaben abbringen zu lassen. Zu gern wollte er in den Sommer. Summende Bienen und bunte Blumen sehen, hören und mit seiner möhrenhaften Nase auch riechen. Zu gern wollte er Annegrets Wunsch erfüllen, den anderen Sommers zu zeigen, was echter Schnee war.
»Sei mir nicht böse, wir machen uns doch nur Sorgen«, sagte seine Schwester Antonia, die dem Winter verraten hatte, dass sich eine Sommertochter in ihn eingeschmuggelt hatte.
»Macht euch Sorgen, bis ihr Ruß schwarz werdet«, entgegnete Karl Gustav trotzig, »ich werde morgen mit Annegret in den Sommer fahren. Vielleicht schicke ich euch eine Postkarte.«
»Eine Pfütze kann keine Postkarten verschicken«, sagte die vornehme Lotte, die auch nicht viel von Karls waghalsiger Idee hielt.
»Hör zu«, erhob Igor, der Älteste, das Wort, »wir werden dich begleiten und beschützen.« Es dauerte einen Moment, dann fügte Antonia hinzu,
»wenn du gehst, dann gehen wir auch.«
Und Lotte nickte, »so ist es.«
»Nein«, sagte Karl Gustav.
Er wollte keinesfalls, dass ihn seine Familie begleitete. Wenn alles gut ging, dann konnte er Oma Sommer guten Tag sagen, sich Vogelmusik anhören und bevor er ganz geschmolzen wäre, säße er im gelben Zug und fuhr auf Sonnenstrahlen wie auf Schienen zurück zur Rückseite der Sonne. Aber wenn es nicht klappte, wenn ein Schneemann nicht im Sommer leben konnte, was würde dann aus Antonia werden oder aus Igor, der vorhatte, der älteste Schneemann zu werden, oder aus Lotte, der sicher das zarte Näschen verloren ging, sobald ihr etwas Schnee wegschmolz? Eine Zeit lang stritten sie wie beim Kartenspielen, aber den anderen Kaltmanns war die Reise genauso wenig aus dem Kopf zu schlagen wie Karl Gustav.
»Wo ist denn deine Annegret jetzt?«
fragte Antonia.
»Die schläft immer unter der hohen Tanne und freut sich, wenn ein Spatz draufhüpft und der Schnee leise runterrieselt.«
»Wieso erfriert sie nicht?« wunderte sich Igor.
»Weil sie so viel Wärme in sich hat?«
»Vielleicht haben wir ja genug Kälte, um nicht zu schmelzen«, sagte Antonia.
Die bibberte nicht, weil ihr kalt war, sondern weil sie aufgeregt war. Und dann war die Stimmung so vorfreudig wie bei den Menschenfamilien kurz vor dem Heiligen Abend. Denn welche Schneemannfamilie unternahm schon eine Reise in den Sommer? Morgen also würde die Reise losgehen. Annegret hingegen lag unter der hohen Tanne. Doch schlafen konnte sie heute nicht. Annegret grübelte. Wie sollte ihre Familie den Winter kennenlernen, wenn sie mitten im Sommer einen Schneemann traf? Musste man nicht eindeutig im Winter sein, um Annegrets Liebe für die weiße Jahreszeit zu verstehen? Ein Spatz hüpfte auf den Zweig über ihr und leise rieselte Schnee auf Annegrets Gesicht.
Herrlich war das, hier unter der Tanne.
Das Wichtigste war doch, dass sie, die kleine Tochter des Sommers, den Winter gesehen und gespürt hatte. Und jetzt, da sich ihr Traum erfüllt hatte, konnte sie zurück in den Sommer fahren. Natürlich würde sie Karl Gustav vermissen, aber ihre alten Freunde, die Hummeln und Mücken, vermisste sie auch. Sie würde einfach irgendwann mal wieder zu Besuch kommen, und Karl Gustav wohnte doch sowieso in ihrem Herzen. Außerdem hatte sie so ein schönes Andenken an den Winter höchstpersönlich vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen. Handschuhe! Als der Morgen graute, stellte sich Karl Gustav Kaltmann zurück in den Garten, dorthin, wo er geboren worden war. Dies sollte sein vorerst letzter Morgen im Winter sein. Am Abend, wenn alle Menschen zurück in ihren Häusern waren, dann würden er, seine Familie und Annegret dorthin gehen, wo Annegret vom Eiszapfen herunter in den Winter hineingerutscht war. Von dort musste es ja auch irgendwie wieder zurückgehen. Zurück in den Sommer. Ob sie an den Eiszapfen hinaufklettern mussten? Ob ein Fahrstuhl sie zum gelben Zug brachte? Während Karl Gustav darüber nachdachte, wie unsportlich er war und dass er bestimmt zu schwer für einen Eiszapfen wäre, flog die Haustür zum Garten auf und der freche Paul kam herausgelaufen. Er stürmte mit einer Brottüte hinunter zum Teich. Statt die Enten zu füttern, die unter einer Trauerweide lebten, solange der See zugefroren war, bewarf Paul sie lieber mit dem Brot. Zu gern ärgerte er die Tiere. Eine Ente flatterte auf und schnatterte. Und Paul freute sich. Karl Gustav aber benachrichtigte den Winter wegen dieser Frechheit. Und gleichzeitig fragte er sich, was wäre, wenn er nicht da wäre, um die Frechheiten des frechen Paul zu beobachten. Wer würde dann die Enten beschützen? Eine Ladung Schnee wehte Paul vor die Brust. Er ließ das Brot fallen, fluchte und klopfte sich den Schnee von der Jacke und aus dem frechen Gesicht, denn es war ja vor Schnee gar nicht mehr zu sehen, als hätten 10 Kinder gleichzeitig mit einem Schneeball auf seine Nase gezielt. Die Ente brachte sich in der Zwischenzeit in Sicherheit. Am Abend zur verabredeten Zeit kam Annegret. Sie umarmte ihren Freund. Der schmolz sofort stark an den Rändern. »Mein liebster Karl«, sagte sie, »ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche mir kein Schneepaket mehr. Ich wünsche mir, dass du hier bleibst. Wir wissen, hier wirst du immer dick und glücklich bleiben. Lass mich allein zurückkehren.« Karl Gustav schaute nach links, nach rechts. Niemand guckte. Er beugte sich vor und küsste Annegret auf die Stirn. Es war, als würde ihr jemand ein Softeis auf die Stirn drücken, wie einen Stempel. Und dann lief Annegret fort. Ihre Hände steckten in den Handschuhen, aber eine Mütze trug sie noch immer nicht, so dass es wieder aussah, als würde ihr blonder Pferdeschwanz zum Abschied winken. Karl Gustav weinte. Oder war es noch all die Wärme, die sie an ihn abgegeben hatte, dass er so tropfte? Doch er wusste, es war richtig, hier zu bleiben. Am Abend standen die anderen 3 Kaltmanns in einer Reihe, die Zylinder zurechtgerückt, die Besen aufrecht, und schauten aufgeregt. Ihre Reise in den Sommer sollte starten.
»Sie ist schon abgereist«, sagte Karl Gustav und spürte wieder die Wärme, die Tropfen auf seinem Gesicht herunterkullern ließ.
»Ohne uns?« fragte Lotte.
»Ohne uns. Wir gehören in den Winter. Wir gehören ganz genau hierher.«
In den nächsten Tagen fehlte Annegret. Karl Gustav fragte sich, ob sie wohl gut zurückgekommen sei. Er vermisste sie. Und er wusste, der Platz neben ihm würde nun leer bleiben. Doch dann, plötzlich, stand dort jemand. Ein kleines Mädchen. Es flüsterte, »Übrigens, ich bin Elisa. Ich habe gesehen, wie du diesem komischen Mädchen deinen Zylinder auf den Kopf gesetzt hast. Ich weiß, dass du mich verstehen kannst. Mir glaubt natürlich keiner. Aber ich weiß, dass du ein echter Schneemann bist.« Ihr hörtet, wie Schneemann Karl Gustav eine Tochter des Sommers traf. Von Ariane Grundis. Gelesen von Markus Meyer.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.